Ich möchte mit euch einiges lesen aus dem Propheten Hosea im Alten Testament. Prophet Hosea, es gibt die großen Propheten und dann gibt es Daniel und dann gleich bei den Kleinen am Anfang ist Hosea. Und wir fangen vorne an, lesen ja einiges aus den ersten drei Kapiteln, aber ausgewählte Verse. Und ich fange an mit Hosea 1, 2 bis 9. Hosea 1, 2 bis 9. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, sagte er, heirate eine Hure und zeuge mit ihr Hurenkinder. Denn das ganze Land ist mir untreu geworden und läuft wie eine Hure fremden Göttern nach. Hosea ging und heiratete Gomer, die Tochter Diblaims. Sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Da sagte der Herr zu Hosea, gib ihm den Namen Jezreel, denn es dauert nicht mehr lange, bis sich das Blutbad, das König Jehu in Jezreel angerichtet hat, an seinen Nachkommen räche und dem Königtum in Israel ein Ende mache. Eben dort in der Ebene Jezreel werde ich an jenem Tag das Heer Israels völlig vernichten. Gomer wurde zum zweiten Mal schwanger und gebar eine Tochter. Da sagte der Herr zu Hosea, gib ihr den Namen Kein Erbarmen, denn ich habe jetzt kein Erbarmen mehr mit den Leuten von Israel. Ich vergebe ihnen ihre Schuld nicht mehr. Doch mit den Leuten von Juda werde ich Erbarmen haben und ihnen helfen, denn ich bin der Herr, ihr Gott, aber ich helfe ihnen nicht mit Kriegswaffen, Rossen und Reitern. Als Gomer ihre Tochter Kein Erbarmen nicht mehr stillte, wurde sie zum dritten Mal schwanger und gebar einen Sohn. Der Herr sagte, gib ihm den Namen Nicht mein Volk, denn ihr seid nicht mehr mein Volk und ich bin nicht mehr für euch da. Amen. Ein Mann, an der Prophet bekommt den Auftrag, eine Hure, wie es hier heißt, zu heiraten. Und sie bekommen Kinder, die bekommen Namen wie, man könnte das vielleicht übertragen, Stalingrad, gnadenlos. Ja, nicht mein Volk, ihr gehört nicht dazu. Das ist sicher eine der seltsameren Geschichten im Alten Testament. Kann das sein, dass Gott solche Anweisungen gibt? Manche haben dann Angst, dass Gott ihnen heute so einen Auftrag gibt. Ich bin, soweit ich informiert bin, war das eine einmalige Geschichte. Aber Gott scheint nach der Devise zu verfahren, drastische Zeiten brauchen drastische Maßnahmen. Und ein Volk, das nicht mehr hört, braucht lautere Töne sozusagen. Das ist eine Zeit, in der Hosea als Prophet aufgetreten ist. In der Zeit war Israel politisch nicht so stark und war hin und her gerissen zwischen den zwei Großmächten seiner Zeit. Das war Ägypten auf der einen Seite und Assyrien auf der anderen Seite. Die waren Rivalen. Und Israel war dann sozusagen immer der Spielball politisch zwischen den beiden. Und wenn die einen zu stark wurden und bedrohlich, dann hat Israel sich auf die Seite des anderen geschlagen, um da irgendwie Unterstützung zu kriegen, Waffenlieferungen oder wie auch immer, Militärberater. Und Israel hat dann auch immer mit den Göttern dieser Nationen angebandelt. Wenn die Ägypter so stark sind und so toll helfen können, dann müssen ihre Götter ja auch toll sein. Dann beschäftigen wir uns mal mit denen. Und politisch kann das ja auch nicht schaden, wenn man dann extra Tempel baut. Wer da in dieser Zeit intolerant blieb und nicht mit der Zeit ging, nicht bei diesen Sachen mitmachte, der eckte schnell an. Und das ist sozusagen der Dienst von Hosea in dieser besonderen Zeit, und er bekommt einen besonderen Dienst, nämlich nicht nur zu predigen, sondern auch mit seinem eigenen Leben zu demonstrieren, was Gott durchmacht, was auf Gottes Herz ist. Hosea heiratet eine Hure, so wird das hier beschrieben, eine Frau, die nicht in einer Beziehung treu bleiben kann oder treu bleiben will. Das heißt, er geht sehenden, er heiratet sie nicht, um sie da rauszuholen und zu resozialisieren oder so, sondern er geht sehenden Auges in diese Beziehung, in der er weiß, dass er betrogen wird, in der er weiß, dass er leiden wird. Und Gott sagt dadurch, genau so geht es mir. Genau wie die Goma dem Hosea immer wieder untreu werden wird, genauso wird mein Volk mir immer wieder untreu. Ihr findet das komisch oder schockierend oder unpassend, dass der fromme Prophet sich auf so eine Frau einlässt, dass das sogar Gottes Auftrag für ihn ist. Viel komischer ist es, sagt Gott, dass ich mich auf euch einlasse. Und indem Gott sich hier mit dem betrogenen Ehemann identifiziert, offenbart er uns vieles von seinem Herzen. Und Hosea ist ein Buch, wo wir einen Einblick kriegen in das Herz Gottes, der so, ja, so intim ist wie an wenigen anderen Stellen in der Bibel, würde ich sagen. Das Erste, was er sagt, ist, mein Herz ist gebrochen. Durch den Einstieg wurde schon deutlich, Gott klagt hier an. Gott wirft den Israeliten seiner Zeit vor und denen heute, die in dieser Situation sind, dass sie untreu sind, dass sie Sünde tolerieren. Und er drückt nicht alle Hühneraugen zu, er spricht von Strafe und von Gericht. Und er sieht die Dinge, das sagt er damit auch. Ich weiß, was hier los ist. Aber er sieht die Dinge nicht als der große Polizist. Ja, ich weiß nicht, wer dieses Jungscha-Lied noch gesungen hat. Pass auf, wie geht das? Kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Darum, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und dann geht das weiter in mehreren Strophen. Gott sieht, was wir tun, so wie er hier präsentiert wird von Hosea. Aber er steht da nicht drüber wie einer, der nur wartet, dass einer einen Fehler macht, sondern er leidet unter dem, was er sieht, wie ein betrogener Liebhaber. Und eigentlich nicht wie, sondern Gott ist dieser Liebhaber. Er ist voller Liebe zu seinem Volk. Er ist voller Liebe zu den Menschen, die er gemacht hat, die er gerufen hat, zu uns. Und da, wo Menschen sich von ihm abwenden, da bricht es ihm das Herz. Davon spricht Gott hier, in dieser krassen Geschichte. Und es ist, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, unfassbar, dass wir so etwas über Gott aussagen können. Der Allmächtige, der ewige Gott, der Schöpfer und Erhalter des Universums, der vor aller Zeit war, der ewig sein wird, er macht sich ja so verletzlich. Wenn jemand so etwas behaupten würde über Gott und Gott es nicht selber geoffenbart hätte, dann müssten wir das weit zurückweisen, sagen, das ist so eine menschliche Art von Gott zu sprechen. Gott weiß doch vorher und so weiter, er ist souverän. Wenn du einem Muslim das erzählst, dass Gott das Herz bricht über der Sünde der Menschen, er wird diese Vermenschlichung Gottes weit zurückweisen. Gott thront über allem, wir können ihn gar nicht erreichen, sozusagen. Aber Gott sagt es hier. Gott bricht das Herz, Gott ist eifersüchtig. Gerade im Alten Testament finden wir dieses Wort immer wieder und die neueren Übersetzungen umschreiben das dann meistens irgendwie, weil es irgendwie anstößig klingt. Hat Gott das nötig? Denkt man an irgendwelche Eifersuchtsdramen oder an Leute, die ständig irgendwie nach Haaren auf dem Kragen suchen oder so. Gott hat es nicht nötig, da ist die Bibel ganz klar. Gott ist nicht auf irgendjemanden angewiesen. Er ist allgenügsam, ist der theologische Begriff dafür. Gott ist auf unsere Anbetung nicht angewiesen. Gott ist auf unsere Liebe nicht angewiesen. Er ist in Ewigkeit auch schon Gemeinschaft. Ein dreieiniger Gott, der schon immer Liebe gelebt hat, auch als es noch keine Menschen gab. Er hat nicht in dem Sinn auf uns gewartet. Im Alten Testament lesen wir bei den Propheten immer wieder, wie Gott selbst sich lustig macht über die Götter in den anderen Religionen, die sozusagen auf die Speisopfer warten, damit sie endlich mal wieder was zwischen die Zähne kriegen. Also wenn ihr euch mit alten Mythen beschäftigen wollt, und da gibt es bei den Babyloniern den Gilgamesch-Epos, das ist so eine Sintflutgeschichte, wo dann viele heute sagen, ja, da wurde dann wahrscheinlich die Sintflutgeschichte aus der Bibel davon abgeschrieben. Es ist historisch durchaus plausibel, dass es umgekehrt war. Aber in dieser Gilgamesch-Geschichte, da gibt es doch ein paar gravierende Unterschiede zu der biblischen Geschichte. Es geht damit los, dass die Menschen gottlos werden und dass die Menschen aufhören, Opfer zu bringen. Und dann werden die Götter beschrieben, die im Olymp oder Himmel oder wo auch immer sitzen, mit knurrendem Magen, weil sie nicht mehr genug Opfertiere kriegen. Und die werden einfach stinkig. Also es wird wirklich so, dass ich mache jetzt da nicht einen Witz draus, sondern so wird es beschrieben. Und dann sagen die, jetzt gibt es aber Ärger und dann kommt diese Flut und alles Weitere. Das ist dann so ähnlich, wie wir es kennen aus 1. Mose. Also diese Vorstellung von Gott weist das Alte Testament weit zurück. Die Erde ist sein Fußschemel, heißt es dann. Der Saum seines Mantels füllte den Tempel. Das sind Bilder, die beschreiben, wie viel größer, wie viel herrlicher Gott ist als irgendetwas Menschliches. Was könnten Menschen ihm bringen, was er nicht schon hätte? Welchen Mangel könnte der ewige, lebendige Gott haben, den wir ausfüllen müssten? Und doch sagt er, ich will eure Liebe. Ich will eure ungeteilte Hingabe. Ich dulde nicht, dass ihr jemanden neben mich stellt. Das könnte ihm egal sein. Aber er sagt, ich dulde das nicht, weil ich euch allein lieben will und weil ich von euch allein geliebt werden will. In 4,24 heißt es, der Herr, euer Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifernder oder ein eifersüchtiger Gott. Oder die Gute-Nachricht-Bibel umschreibt das dann, ein leidenschaftlich liebender Gott, der nicht hinnimmt, wenn ihr irgendetwas anderes außer ihm verehrt. Das ist eigentlich der Ausdruck dieser Eifersucht. Und wir müssen immer aufpassen, wenn wir in solchen menschlichen Kategorien von Gott reden, dass wir nicht unsere Sündhaftigkeit übertragen. Wenn wir eifersüchtig sind zum Beispiel, dann ist da immer... Dann ist das nie rein und heilig, total, so wie wenn wir zornig sind. Manchmal glauben wir hätten einen heiligen Zorn und merken, so heilig war er dann doch nicht, auch wenn der Anlass vielleicht sogar irgendwie geistlich war sozusagen, sondern da mischt sich bei uns immer diese Empfindung mit irgendwelchen unguten Motiven, einen Menschen besitzen wollen oder was auch immer. Aber Gott ist total rein und auch in seiner Eifersucht ist er rein. In Hosea 10, Vers 9 ruft Gott aus, Israel, du bringst dich ins Unglück, denn dein Heil steht allein bei mir. Das klingt, ja, man muss sagen, geradezu verzweifelt, wie Gott hier ruft. Er sagt nicht nur, gut, ich habe euch ja ein gutes Angebot gemacht, wenn ihr meint, ihr findet woanders was Besseres, viel Glück, aber glaubt nicht, dass ihr dann nochmal bei mir ankommen müsst, oder so, sondern er fleht hier um die Menschen. Hast du es schon mal erlebt, wenn ein geliebter Mensch in deiner Umgebung in sein Unglück rennt? Ein Familienangehöriger, der auf die schiefe Bahn gerät, oder ein Freund, der irgendwo in Drogen versackt, und eine Freundin, die sich mit einem gewalttätigen Mann einlässt. Ich erinnere mich an Telefonate vor Jahren mit einer Freundin, die so in Depressionen versank. Und ich hatte sie am Telefon, sie war irgendwie 300 Kilometer weit weg. Und am Telefon hatte ich so ein Gefühl, wie wenn ich jemanden festhalte über einem Abgrund, der eingeseifte Finger hat. Und sie rutschte so weg in diesen Gesprächen. Und das war ungeheuer schmerzhaft, das mitzuerleben und ja, hilflos zu sein in dieser Situation. Und so und ja noch viel stärker empfindet Gott, wenn Menschen sich von ihm abwenden. Wir empfinden in solchen Situationen Hilflosigkeit. Gott ist nicht hilflos, aber doch bricht sein Herz. Dann redet Gott weiter zu Hosea und macht deutlich als zweites, ich bin ein Gott der Wiederherstellung, ich nehme dich wieder an. Mitten im Unglück erinnert er daran. Und das ist, wenn ihr Hosea so am Stück lest, ist das ein bisschen verwirrend. Das ist so etwas so zyklisch geschrieben. Und dann gibt es diese Gerichtsworte und zwischendurch gibt es immer wieder Hinweise auf Gottes Rettung. Und dann geht es wieder weiter, aber mein Volk wendet sich ab von mir und so. Also Heil und Unheil wechseln sich da ab und manchmal ist die Reihenfolge nicht so klar auf den ersten Blick ersichtlich. Also wenn ihr das lest, wundert euch da nicht. Immer wieder wird Gericht angekündigt über die Sünde und immer wieder gibt es einen Ausblick auf Gottes Gnade und auf die Wiederherstellung, die er schenkt. Gott begegnet uns als betrogener Ehemann, als Liebender, aber nicht als jemand, der sich beleidigt zurückzieht. Das wäre verständlich. Ja, also wie lange tue ich mir das noch an, könnte Gott sagen. Und in jedem Beziehungskonflikt sagt man, das gibt zwei Seiten. Es gibt nie einen, der ganz schuldig ist und nie einen, der ganz unschuldig ist, nicht einen, der alle Schuld hat. Sondern es haben immer beide irgendwo Anteile. Hier ist ein reiner, heiliger Gott mit einer reinen, heiligen Liebe, der verlassen wird, der ausgetauscht wird für irgendwelche drittklassigen Sachen. Aber seine Gnade ist unerschöpflich. Und seine Liebe zu dir kann durch deine Untreue nicht ausgelöscht werden. Du kannst dich davon wegbewegen, aber du kannst seine Liebe nicht auslöschen. Es gibt nichts, was du tun kannst, um Gott dazu zu bringen, dich mehr zu lieben, als er es jetzt schon tut. Und es gibt nichts, was du tun könntest, wodurch er dich weniger lieben würde. Und er wird nicht ruhen, bis er die Gemeinschaft zwischen euch wiederhergestellt hat. Und dann gibt es irgend Menschen, die beharrlich bleiben in der Ablehnung Gottes. Und zu denen Gott dann irgendwann sagt, dein Wille geschehe. Und das ist das schlimmste Gericht, was man sich vorstellen kann, dass er uns immer geradeaus weiterlaufen lässt in den Nebel. Aber er ist ein Gott, der immer wieder die Initiative ergreift, uns da, wo wir uns entfernt haben, zurückzuholen. Und noch bevor sie überhaupt in die Gefangenschaft geführt werden, sagt Gott den Israeliten, ich werde euch wieder zurückholen. Ich werde euch wieder einsäen. Das ist ja eigentlich pädagogisch, weiß nicht, ob das pädagogisch sinnvoll ist, wenn man sagt, naja, das ist jetzt ja nur für eine kurze Zeit. Die sollen doch erstmal ein bisschen schmoren oder so. Ja? Nein, Gott sagt schon vorher, ihr müsst das ertragen für eure Sünde, aber dann werde ich euch wieder in das Land einsäen. Ja, also ihr könnt dann wieder Wurzeln schlagen, wieder einwachsen. Ich möchte einige Verse lesen aus dem zweiten Kapitel von Hosea. Hosea 2, 6 bis 15. Nein, bis 25, gleich ganz bis zum Ende des Kapitels. Hosea 2, 6 bis 25. 16 bis 25, jetzt stimmt's. Dann aber will ich selbst sie umwerben, sagt Gott. Ich werde sie in die Wüste bringen und ihr zu Herzen reden. Dort wird sie, also die Frau, die ihn verlassen hat, das ist hier das Bild für Israel, dort wird sie meine Liebe erwidern wie damals, als sie jung war, als sie aus Ägypten kam. Danach werde ich sie zurückbringen und ihr die Weinberge wiedergeben. Und das Achortal, das Unglückstal, soll zu einem Tor der Hoffnung werden. Wenn das geschieht, wirst du mich deinen Mann nennen, sagt der Herr zu Israel, und nicht mehr deinen Baal. Ich werde dich dazu bringen, dass du das Wort Baal, das ist ein Göttername, nie mehr in den Mund nimmst. Und ich werde mit dem Wild, den Vögeln und allen anderen Tieren eine Übereinkunft treffen, dass sie dir keinen Schaden mehr tun. Ich zerbreche alle Kriegswaffen und entferne sie aus deinem Land, sodass du in Frieden und Sicherheit leben kannst. Stellt euch das vor in Israel. Ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz, meine Liebe, meine Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin. Ich, der Herr. Zu jener Zeit, sagt der Herr, werde ich die Bitten des Himmels erhören und der Himmel die Bitten der Erde. Die Erde wird die Bitten von Korn, Wein und Öl erhören und Korn, Wein und Öl die Bitten von Jesreel. Ich will dich, Israel, wieder in dein Land einsäen. War dein Name zuvor kein Erbarmen, so werde ich mich jetzt über dich erbarmen. Warst du zuvor nicht mein Volk, so sage ich jetzt zu dir, du bist mein Volk. Und du antwortest, du bist mein Gott. So geht Gott dir nach. So geht Gott Menschen nach, die ihn verlassen. Hast du das erlebt, als dass du Gottes Stimme gehört hast, als du ganz weit weg warst? Als du ganz tief unten warst? Vielleicht in einem Bibelvers, vielleicht durch einen Menschen, vielleicht auf eine andere Weise? Und vielleicht bist du jetzt hier, oder du hörst die Predigt irgendwo anders dann, aber du bist innerlich weit weg von Gott. Oder du bist regelmäßig so in der Nähe, aber ich will mal sagen, aus der Bekanntschaft ist nie eine feste Beziehung geworden. Und du fragst dich, ob er dich überhaupt für dich interessiert. Nach allem, was war, nach allem, wie du bist, nach allem, was in dir drin ist. Und du kannst sicher sein, er ruft dich. Er will dich in seiner Nähe haben. Ganz egal, was war. Seine Liebe brennt für dich und er will dich nach Hause lieben. Und er will die Menschen, die dir kostbar sind, die sich entfernt haben, um die du ringst im Gebet, er will sie nach Hause lieben. Er hat sie nicht aufgegeben. Ein letztes: Gott sagt, ich gebe alles für dich. Und ich könnte fragen, wer von euch hat einen Menschen, der alles für dich, hast du einen Menschen, der alles für dich geben würde? Und zweite Frage gleich, für wen würdest du alles geben? Was fordert Gott hier von Hosea? Da stockt einem der Atem. In Kapitel 3 geht es weiter. Am Anfang, der Herr befahl mir, nimm dir nochmals eine Frau und liebe sie. Eine Frau, die einen anderen Mann liebt und wegen Ehebruch verstoßen ist. Gemeint ist wohl, Hosea, geh hin, werbe noch einmal um deine Frau Goma, die dich verlassen hat. Denn, sagt Gott, genauso liebe ich die Leute von Israel, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Presskuchen aus Rosinen lieben. Das gehörte zum Gottesdienst, diese Presskuchen. Ich kaufte, sagt Hosea, die Frau um 15 Silberstücke und 6 Zentner Gerste und sagte zu ihr, für eine lange Zeit wirst du jetzt im Haus bleiben und dich mit keinem Mann einlassen und auch ich werde nicht mit dir verkehren. Genauso wird es den Leuten von Israel ergehen. Sie werden lange Zeit keinen König und keine führenden Männer haben, keine Opferstätten, keine geweihten Steinmale und keine Orakel. Zuletzt aber werden sie umkehren. Sie werden sich dem Herrn, ihrem Gott, zuwenden und ihrem König aus der Nachkommenschaft Davids. Sie werden dem Herrn voll Ehrfurcht dienen und alles Gute allein von ihm erwarten. So geschieht es am Ende der Zeit. Hosea hat diese Frau geheiratet. Sie haben 3 Kinder bekommen, Stalingrad. treulos, nicht mein Volk. Und doch ist sie ihm immer wieder weggelaufen. Und jetzt sucht er sie auf und bezahlt sie, wie ein Freier eine Prostituierte bezahlt. Er kauft seine eigene Frau, damit sie zu ihm zurückkehrt. Und er bezahlt, so das war so der Standardpreis für einen Sklaven, den er da bezahlt. Wie schmerzhaft ist das, wie erniedrigend ist das. Wir erfahren hier nichts über die Gedanken, über die Empfindungen von Hosea oder gar wie die Frau sich dabei gefühlt hat. Vielleicht können wir uns da irgendwie ansatzweise versuchen, uns da rein zu versetzen. Und selbst Hosea, der das erlebt, der das durchmacht, kann sich nur ansatzweise hineinversetzen darin, wie Gott sich fühlt, der alles für uns gibt. Gottes Wort sagt, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Alles, auch wir, sind sein Eigentum. Und doch, Gott macht sich auf und Gott bezahlt für uns. Aber er bezahlt nicht, sagt dann Petrus Jahrhunderte später, nicht mit vergänglichem Silber und Gold und Gerste, sondern mit dem teuren Blut Christi, des Königs aus der Nachkommenschaft Davids, der hier schon angekündigt ist, auch hier in Hosea 3, Vers 5. In seiner Liebe gibt er das Kostbarste, was er hat. Er gibt sich selbst. Er gibt sich selbst hin, um uns nach Hause zu lieben. Er könnte uns sozusagen am Kragen packen und ziehen, aber er liebt uns nach Hause. Und er pocht nicht auf sein Besitzrecht, sondern er ruft uns, er lädt uns ein. Er wirbt um uns, er wirbt auch um die Menschen um uns herum, die ihn noch nicht kennen. Das ist mein Gebet, dass Gott zu unseren Herzen spricht durch diese extreme Geschichte aus dem Hosea-Buch. Gott gibt uns einen kostbaren Einblick in sein Herz. In seiner Liebe zu uns macht er sich verwundbar. Nicht als ein Zeichen seiner Schwäche, sondern als Ausdruck einfach seiner unendlichen Liebe und Größe. Er setzt alles daran, die Beziehung mit den Menschen wiederherzustellen und er gibt sein Kostbarstes, er gibt sich selbst. Und es ist einfach die Frage für jeden von uns, wie antworte ich auf diese Liebe? Lasse ich die an mich ran? Kann ich diese Liebe annehmen? Und wie kann ich anderen von dieser Liebe erzählen? Da hat jemand einen unbeschreiblichen Preis gezahlt, hat seinen eigenen Sohn, hat sich selbst geopfert. Und dann gibt es die einen, die interessieren sich gar nicht dafür. Wenn du sagst, Jesus ist für dich gestorben, sagen sie ja für mich schon lange. Die anderen wollen es lieber irgendwie alleine schaffen. Das kann nicht sein, das kann nicht irgendjemand anders für mich, das muss ich schon selber packen. Und viele von denen, die diese Liebe empfangen haben, wir haben uns daran gewöhnt, wir finden das ganz normal, dass wir einfach, wenn wir gesündigt haben, um Vergebung bitten können und vergibt ja dann. Oder wir haben eine große Scheu, anderen von dieser Liebe zu sagen, weil wir ja nicht unsensibel sein wollen, nicht unangenehm auffallen wollen, nicht, was weiß ich, sein wollen. Ihr Lieben, wir haben hier die größte Liebesgeschichte aller Zeiten und wir sind selber in dieser Geschichte drin, als die Geliebten, und wir sind gleichzeitig da drin, als die, die um die Braut werben sozusagen. Die andere werben in diese Liebe hinein. Und ja, ich bete einfach, dass Gott uns berührt mit seiner Liebe. Herr unser Gott, wir, ja, so sprachlos, wie wahrscheinlich Hosea war, als er dich das erste Mal gehört hat mit diesem Auftrag, so stehen wir sprachlos vor dieser Liebe. Vor dieser Selbsthingabe, vor dieser Weise, wie du dich verletzlich machst, wie du es zulässt, dass wir dir Unrecht tun, dass wir dich entehren und wie du uns immer noch liebst und wie du uns nachgehst und wie du Menschen nachgehst, die teilweise viel Mühe aufwenden, um dich zu verspotten und um zu demonstrieren, dass sie ohne dich viel glücklicher sind. Herr, wir preisen dich für diese Liebe. Und Herr, wir beten, dass du wirklich unsere Herzen berührst damit. Dass es nicht ein Abhaken bleibt, ja, ja, so ist das, komische Geschichte in Hosea, sondern dass du uns erreichst. Und dass du uns Worte gibst und Gedanken und die rechten Impulse, diese Liebe auch weiterzutragen. Und Menschen von dir zu erzählen, nicht über Religion und Moral und Homophobie und Islam und alles Mögliche zu diskutieren, sondern deine Liebe weiterzutragen. Danke, Herr, dass du uns so sehr liebst. Amen.